ARD. Sorry seems to be the hardest word. Vielleicht kennt ihr den Song aus dem Jahr 1976 und aus dem Jahr 2002.
Von Blue?
Von Blue. War ich mal mit Jens Hadeland, glaube ich, bei Blue, mit Fans bei Blue in London oder sowas.
Und wie war das Konzerterlebnis für dich?
Es war herrlich.
Gut.
Falls ihr den Song nicht kennt, ist auch nicht schlimm. Denn der Satz "Sorry seems to be the hardest word" ist streng genommen absoluter Kokolores. Denn wenn das Wort Entschuldigung wirklich so schwer zu sagen wäre, warum fängt dann von uns jeder gefühlte zweite Satz damit an? Das ist die Frage, die ich hier in meinen Raum stelle.
Wir entschuldigen uns, weil wir da mal kurz durch müssen oder weil wir zu spät sind oder zu früh in meinem Fall auch oft, weil wir keine Zeit haben. Ich persönlich habe mich beim Friseur entschuldigt, weil meine Spitzen so trocken sind. Steffi, habe ich gesagt, es tut mir leid, müssen Sie abschneiden, habe ich Spliss. Also sorry does not seem to be the hardest word beim Friseur für mich.
Es sei denn, man muss sich natürlich für was wirklich Schlimmes entschuldigen. Sowas wie, sorry, ich habe dich mit deinem Bruder betrogen zum Beispiel, oder sorry, ich habe den Porsche Cayenne auf dem Hindenburgdamm nach Sylt zu Schrott gefahren. Beispiele aus dem Leben. Ja. Einfach.
Was einem so passiert.
Um alle mitzunehmen. Da sitzt manchen die Entschuldigung fester im Mund als Anne und mir die ein oder andere Kompositfüllung.
Gefühlt ist es ja so, wir entschuldigen uns ziemlich problemlos für Dinge, an denen wir gar nicht schuld sind oder die der Rede nicht wert sind. Wir entschuldigen uns aber eher ungern für Dinge, bei denen wir tatsächlich Scheiße gebaut haben. Und wie wir das künftig hinkriegen, das lernen wir heute gemeinsam im Flexikon.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski gibt's da, wo das ganze gute Zeug herkommt, in der ARD Audiothek.
Das Lexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir versuchen zu beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Steffi, bitte.
Aber bevor wir mit unserem heutigen Thema anfangen, noch ganz kurz die Frage, die den Menschen wirklich auf den Nägeln brennt. Wir haben nicht aufgelöst, dass du mir keine Kuchentransportbox geschenkt hast, dass meine Kinder weiterhin stigmatisiert aufwachsen und ihr die Zitronenbutterrolle mit ihren bloßen Händen oder in einem Reisigkörbchen zur Schule transportieren müssen. So viel sei gesagt, ganz ohne Wertung habe ich das hier einfach mal eingefügt, weil da gab es viele Nachfragen.
Weißt du, wovon ich aber hoffnungsvoll ausgehe? Dass du und ich noch ein paar Geburtstage gemeinsam feiern. Und da muss ja auch immer noch in Sachen Geschenke ein bisschen Luft nach
oben
sein.
Wenn das so weitergeht, dann sorgen die Kinder in der Zeit dann schon für mich.
Ich will auch noch ein Disclaimer zur heutigen Sendung loswerden, und zwar sind Steffi und ich wirklich arschmüde. Ich will es einmal sagen, ich habe einen Umzug, Steffi hat die Frühschicht abonniert. Wir sind heute,
ziehst ja quasi zu mir.
Ich ziehe im Prinzip ich zu dir. Wir ziehen noch ein Stück näher aneinander ran. Und das wird schön, aber ich schlafe seit 3 Wochen nicht mehr, du auch ungefähr. Das heißt, verzeiht's uns, wenn wir vielleicht ein bisschen albern werden oder eine mal gähnt. Und verzeiht uns auch, wie in jeder Folge, dass mal was geknabbert wird.
Flipse ASMR. Das ist ein eigenes Genre.
Los
so,
geht's.
Die Frage.
Und das ist hier die Frage.
Entschuldigung, wofür eigentlich nochmal? Ich fange ja immer so an, dass ich so in mich gegangen bin zu dem Thema.
Das macht ja auch Sinn.
Und da ist mir eingefallen oder aufgefallen, dass mir auf meinem Lebensweg ja relativ viel mitgegeben worden ist von zu Hause aus. Zum Beispiel, wenn man vor Sonnenuntergang schon mal einen Lütten nehmen will, dann muss man dem einfach den richtigen Namen geben. Dann ist das Elfürken und dann ist das auch in Ordnung. Oder dass man Brötchen auf dem Toaster aufwärmt und nicht im Backofen. Da spart man nämlich sehr viel Geld, sodass man so am Lebensabend mit der AIDA Wackeldackel mal über den Schalsee fahren kann, ohne finanzielle Probleme. Was ich aber nicht so wirklich kultiviert von zu Hause mitbekommen habe, ist, sich zu entschuldigen oder Entschuldigungen anzunehmen.
Das auch nicht?
Nee, also nicht, dass ich mich nicht entschuldigen könnte. Das habe ich mittlerweile auch gelernt und ich kann auch sehr gut Fehler verzeihen. Aber das war früher mehr so, Fehler machen die anderen und wir bemühen uns, alles richtig zu machen. Und wenn ein Fehler passiert, dann sprechen wir da besser nicht drüber. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du
meinst. Man muss ja auch so eine Fehlerkultur zu Hause etablieren.
Ja.
Ich will auch überhaupt keinen judgen.
Niemandem die Schuld zu sprechen.
Überhaupt nicht, aber das habe ich nicht mitbekommen, kann das aber mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Also ich kann auch sehr gut verzeihen.
Das kann ich, glaube ich, auch gut. Mögen manche Leute anders sehen, aber...
Überhaupt nicht nachtragend bin ich. Du auch nicht? Oder bist du nachtragend ein bisschen? Kommt drauf an.
Manchmal vielleicht schon, aber nicht schlimm, glaube ich.
Aber
ich bin ja so harmoniebedürftig, dass ich einfach froh bin, wenn der Streit irgendwie vorbei ist. Das ist ja auch so. Innerlich nehme ich die Entschuldigung vielleicht manchmal gar nicht an, sag aber alles ist gut, einfach weil ich die Situation des Streits nicht mehr ertragen kann, körperlich und psychisch.
Genau, also leiht euch Geld von uns und gebt es uns nie mehr wieder, setzt Gerüchte über uns in die Welt. Wenn ihr danach kurz sorry sagt,
ist alles
vorbeifahren.
Da wollen
sorry
wir nicht so sein.
Okay.
Also Steffi und ich gehören auf jeden Fall zu den Leuten, die sich im Alltag für ziemlich viel entschuldigen. Ich meine, wie gesagt, ich entschuldige mich für Spliss. Beim Frauenarzt hätte ich was gesagt. Ja, vielleicht auch da. Aber
kommen wir in der nächsten Folge nochmal zu.
Ja, wenn
zum
man
Thema Body Positivity. Und da würde ich sagen, Spliss im Schambereich gehört auf jeden Fall dazu.
Absolut.
Wenn man sich damit angefreundet hat,
da muss man
auf dem richtigen Weg. Pass auf.
Ja. Ich pass auf.
Anne, jetzt ist,
bin
der,
müde, aber ich pass auf.
Jetzt ist der Zeitpunkt, wo der wissenschaftliche Teil kommt von Anne. Das kenne ich schon.
Ja?
Weil sonst ruft das Statistische Bundesamt hier an und fragt, wann kommt der Teil? Also mach ihn kurz.
Richtig, aber der ist nur so halbwissenschaftlich, denn er basiert nicht auf wirklich wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern aus einer relativ läppschen Umfrage, die ich in meinem kleinen Insta-Kosmos gemacht habe. Unter euch, also unter denjenigen, die Steffi und mir followen in den sozialen Medien. Und zwar hat uns mal interessiert, für welche random Alltagsdinge ihr euch so entschuldigt. Und da kam eine Menge rein. Ich habe dir meine Highlights mitgebracht aus der Kategorie Dinge, für die man sich unter Tränen entschuldigt, obwohl sie eigentlich komplett unproblematisch sind. Steffi, du kannst gerne nach jedem von unseren HörerInnen kommenden Beispiel einmal Ja oder Nein sagen. Also ob du dich für das auch schon mal entschuldigt hast oder nicht. Okay? Mhm. Wenn mir etwas im Restaurant nicht schmeckt.
Nee.
Doch, ich habe auch schon gesagt, es tut mir total leid, aber es ist nicht so mein Geschmack. Stimmt, aber ich sag's wahrscheinlich auch eher gar nicht. Wenn ich nicht bin, 24 Stunden auf eine WhatsApp geantwortet habe.
Ja, aber ich entschuldige mich erst 3 Monate später dafür. Also okay. Bei mir ist der Zeitraum einfach viel größer.
Dann, das kam sehr oft, wenn ich niesen musste vor anderen Leuten.
Ja, klar.
Das gebietet ja auch die Höflichkeit. Also das macht man ja auch, glaube ich, einfach so. Ne? Dann, das mochte ich, wenn ich jemanden im Homeoffice kontaktiere, weil der ja zu Hause ist und da will ich nicht stören. Das haben wir Menschen uns schön zurechtgelegt mit
Absolut,
Homeoffice.
Absolut, zu 100%.
Ja, wenn andere mich anrempeln. Also das kam auch sehr oft, wenn ich im Weg stehe, obwohl ich gar nicht im Weg stehe. Dann für meine schlechten Venen beim Blutabnehmen.
Ja.
Echt? Ich habe ja sehr gute, ich habe attraktive Venen, das wurde mir in der Asklepios-Klinik Altona mal bestätigt. Da bin ich stolz drauf.
Das finde ich toll.
Danke.
Ich spreche dann der entsprechenden Person, die da an meinen Rollvenen rumzaubert, auch immer noch Mut zu.
Seien Sie tapfer, stechen Sie durch. Wenn ich mich bei der Arbeit krank melde, das ist für mich das Schlimmste.
Weil ich weiß,
machst du doch aber nie.
Was das für ein Rattenschwanz in Bewegung setzt. Da muss man jemanden anderen anrufen und das tut mir wahnsinnig.
Und jetzt kommen meine Top 2, da konnte ich mich kaum entscheiden, welches ich besser finde. Einmal, das finde ich so unfassbar lustig, wenn ich zu Hause Gästen keine Cola anbieten kann. Finde ich so lustig, weil diese Person, ich weiß nicht genau, wer von euch es geschrieben hat, aber scheint es so zu empfinden, dass man Gästen zu Hause eine Cola anbieten können muss. Und wenn man das nicht kann, dann muss man sich entschuldigen. Und jetzt kommt mein Highlight. Beim Einsetzen der Spirale habe ich mich entschuldigt, dass es so doll blutet. Und das finde ich so liebenswert. Ich möchte mit dieser Person befreundet sein.
Absolut.
Ja, zusammengefasst können wir, glaube ich, sagen, die heutige Folge ist vonnöten.
Ja, aber obwohl, ich weiß gar nicht, ob das so bei mir Entschuldigungs-Empowerment wird, weil mal sehen. Ich habe auch das Gefühl gehabt jetzt, ich könnte mich auch für die eine oder andere Sache jetzt mit ein bisschen Abstand schon mal entschuldigen, denn im Eifer des Gefechtes bin ich ja immer der Meinung, Banowski hat recht, Stefanie wird wohl recht haben.
Meist ist es auch
aber mit Abstand muss man ja auch sagen, die eine oder andere Sache ist vielleicht auch suboptimal gelaufen. Da könnte ich jetzt mich nochmal hinsetzen und sagen, Mensch du.
Da werden sich jetzt aber einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich auch privat kennen, werden da jetzt vielleicht die große Chance wittern und direkt mal aufs Handy gucken, ob du dich schon gemeldet hast.
Mhm. Ja, würde ich dann
machen.
Und
wenn dann nichts kommt.
Zukünftig.
Dann
ja, dann wisst ihr. Ich hatte recht.
Willst du mal spoilern, mit wem du gesprochen hast?
Carina Strübbe hat Philosophie und Politikwissenschaften studiert und ihre Doktorarbeit über politische Entschuldigungen geschrieben. Jetzt werden hier die wenigsten unter uns einen bundesweiten Lockdown anordnen zukünftig oder demnächst Nord Stream 3 in Planung haben. Aber man kann ja immer viel über Entschuldigungen und sich Entschuldigungen lernen, wenn man Leuten zuguckt, die sich auf offener Bühne entschuldigen oder vielleicht auch nicht. Kann ja sein.
Mhm.
ich glaube, so eine geschickt formulierte Non-Pology gehört, glaube ich, in jeden gut gefüllten Werkzeugkasten eines politischen Beraters. Das erzähle ich euch dann, wenn ihr ja den ganzen relatable Content aus unserem kleinen Mikrokosmos gehört habt.
Genossen habt. Meine Flexpertin ist Tara Witwer. Die kennt ihr, da bin ich mir sicher, unter ihrem Insta- und TikTok-Handle, was Tara sagt. Sie ist Autorin und Web-Videoproduzentin und sie ist vor allem bekannt für ihr feministisches Format TikToxic. Da nimmt sie oder zerlegt sie Alpha-Männer und ihre frauenfeindlichen Inhalte in ihre Einzelteile mit so Reaction-Videos. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht.
Hey. Frauen sind wie Wölfe. Man muss sie einfangen mit einer Schlinge und füttert sie und zähmt sie.
Ich lass sie mal kurz ausreden.
Und man tut ihr jeden Tag was Gutes. Und schon gehorcht sie dir.
Oh.
Oh ja.
Er ist komplett in seinem Film. Ich glaube, er hat ein bisschen zu viel davon gespielt. Keine Ahnung, würde ich jetzt behaupten. Ich würde dir empfehlen, ein bisschen die Bildschirmzeit zu reduzieren und Frauen vielleicht nicht mit Tieren zu vergleichen, sondern sie als Mensch anzusehen.
Solche Videos, ihr kennt sie vielleicht. Tara spricht aber nicht nur über fragwürdige Männeraussagen, sondern zum einen auch über Frauenhass von Frauen. Also wir schubsen uns ja auch gerne mal gegenseitig vors Auto. Und sie spricht auch sehr offen über sich selbst und ihre eigenen Fehler. Und einen davon hat sie verschriftlicht und jüngst als Buch veröffentlicht. Das Buch heißt Sorry, Aber, eine Verzichtserklärung an das ständige Entschuldigen. Und logischerweise geht es um genau das, worum es auch in dieser Flexikon-Folge geht, nämlich darum, sich bis zur Besinnungslosigkeit zu entschuldigen. Und ihr Take auf das Thema hat uns interessiert und wir freuen uns sehr, dass wir sie als Flexpertin gewinnen konnten. Wir fangen mal an mit Taras persönlichem Verhältnis zum Wort Sorry. Inwiefern haben dich, Tara, Entschuldigungen in deinem Leben bisher begleitet?
Also ich dachte ganz lange, wenn ich mich für etwas entschuldigen muss, dann ist davor eine Kritik erfolgt, die nicht eine Sache betraf, sondern mich als Gesamtperson. Ich dachte immer, Kritik an einer Situation heißt, ich bin automatisch ein komplett schlechter Mensch im Gesamten. Ich habe verdient, mich selbst zu kasteien, zu vernichten und. Und dementsprechend habe ich dann versucht, mich nicht zu entschuldigen, weil das natürlich bedeuten würde, dass ich eine schlechte Person bin. Und dann habe ich mich irgendwann nur noch überentschuldigt, weil ich dachte, okay, nee, das heißt es nicht. Und ich mache eh alles falsch. Und oh Gott, darf ich mal durch? Und sorry, dass ich Raum einnehme und Platz einnehme und ein bisschen lauter bin als der Rest. Und ich bin ja auch 1,81. Sorry, sorry, sorry. Und dann habe ich irgendwann durch das Leben in der Öffentlichkeit auch gemerkt, dass Leute von mir Entschuldigungen wollen, die nicht gerechtfertigt sind, dass Leute moralische Ansprüche an mich stellen, die ich gar nicht erfüllen muss. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass ich Verantwortung habe und mich entschuldigen muss, wenn ich Dinge sage, die falsch sind und die Menschen verletzen. Und nur weil ich sage, ich möchte mich bewusster entschuldigen, heißt das nicht zwangsläufig, ich will mich weniger entschuldigen, sondern sage, ich entschuldige mich bewusst und dann, wenn es mir wirklich leid tut, und dann bitte ich auch um Entschuldigung.
Achso, du hast gerade schon so geatmet, dass ich dachte, du möchtest Bezug nehmen.
Das war nur ein Lebenszeichen von mir. Also für dich,
dass du noch nicht eingeschlafen bist.
Für dich auch die kurze Info. Sie ist noch wach.
Ich habe von einem Psychologen gelesen, Boris Bornemann, der bestätigt, dass ständiges Entschuldigen auch, und das überrascht einen ja auch nicht, mit niedrigem Selbstwertgefühl zu tun hat und dass man das natürlich auch herrlich tief rein zementiert in seine eigenen Wesenszüge, wenn man sich ständig entschuldigt. Ich habe ja nicht Psychologie studiert. Überraschend, würde ich aber so abnicken, die These, also zumindest für mich selber. Die Frage ist ja, welchen sozialen Zweck eigentlich überhaupt Entschuldigungen erfüllen, also die richtigen Entschuldigungen, nicht diese unangebrachten Sorry, dass ich ihren Laufweg gekreuzt habe, sondern die richtigen Entschuldigungen.
Ziemlich sicher, das Kitten von zwischenmenschlichen Beziehungen und das Möglichmachen des weiteren Zusammenlebens, weil es gibt ja ganz viele Studien, die gezeigt haben, dass wenn man einen Fehler macht in einer zwischenmenschlichen Beziehung, dass nach der Entschuldigung das Verhalten nicht verbessert wird, sondern einfach nur nicht verschlechtert. Also dass eine Entschuldigung niemals etwas verbessern kann, aber eine ausbleibende Entschuldigung immer etwas verschlechtern kann. Und das liegt einfach daran, dass Entschuldigungen einfach so erwartet werden, sogar von Tieren, dass es einfach ein Verhalten ist, dass uns grundlegend, glaube ich, in die DNA programmiert ist, dass wir sagen, hey, du musst jetzt schon irgendwie acknowledgen und annehmen, dass du mir Unrecht getan hast. Und wenn das nicht passiert, dann ist das, habe ich ja auch ein Kapitel darüber geschrieben, ist das so erstaunlich, dass man sich denkt, so, hä, das musst du doch checken. Also das ist ja wohl the bare minimum, dass du mir jetzt wenigstens diese Anerkennung gibst, dass du mir Unrecht getan hast. Es ist ja wohl das absolute Minimum.
Ich kann auch zum Beispiel nicht schlafen, wenn ich mich im Recht fühle und jemand sich nicht entschuldigt. Das macht mich so unruhig und wütend. So, wenn jemand nicht wenigstens vorübergehend seinen Fehler zugibt. Ich habe da auch schon nachts Leute vor aufgeweckt mit den Worten.
Ja?
Ja, habe ich mal ganz kurz, willst du dich nicht vielleicht doch noch kurz bei mir entschuldigen? Spoiler, die meisten wollten nicht. Um 16:30. Aber ich, das mich macht das so, das macht mich richtig wütend.
Ich kann das auch schlecht aushalten, selbst in Büchern. Ich habe letztlich ein Buch gehört, das dritte Buch von Hjort und Rosenfeld. Du kennst sie sicher.
Natürlich.
Also egal, ist ein Krimi. Mhm. Und ja, ich habe es gehört, Leute, das sind über 600 Seiten. Ich bin auch nur ein Mensch. Und auf jeden Fall hat relativ am Anfang die eine Ermittlerin dem anderen Ermittler gesagt, dass sie einfach den viel besseren Job macht. Und sie hat sich 500 Seiten nicht entschuldigt. Das
aber
hat
am
mich,
Ende hat sie
ja,
sich entschuldigt?
Ja, aber ich meine 500 Seiten, Leute, ich war fix und fertig, konnte mich gar nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren. Bitte streich das raus. Also, wirklich, hatte damit nichts zu tun. Aber es hat mich ganz wahnsinnig gemacht.
Ich verstehe
gemacht.
Das total. Ja. Frage an Tara. Gibt es wohl Ihren Recherchen nach auch Personengruppen, die sich vielleicht häufiger entschuldigen als andere?
Ja, es gibt ja verschiedenste Studien. Zum Beispiel, dass eine Gruppe von Männern und eine Gruppe von Frauen gefragt worden ist, was sie machen würden, wie sie reagieren würden, wenn sie einen Freund oder eine Freundin um 3 Uhr nachts anrufen. Und alle Frauen, alle haben gesagt, ja, erstmal so, boah, sorry, dass ich dich störe und so. Und Männer haben gesagt, sie würden sich nicht entschuldigen, überdurchschnittlich, weil es ist ja kein Fehler passiert. Also dieses entschuldbare Verhalten, das Verhalten, wofür sich entschuldigt wird, wird anders wahrgenommen. Weil Frauen halt so sozialisiert sind, dass sie ein bisschen leiser sein sollen, sich ein bisschen kleiner machen sollen, nicht so ganz auffallen sollen, runterdrehen die Volumen, während Männer, die laut sind, passioniert sind. Und so ein richtiger Mann ist das. Und dementsprechend ruft er seinen Kunden an und sagt so, Bro, ey, um 3 Uhr nachts, klar. Ne, dass ich weiß gar nicht, wie man diesen Satz formuliert, ohne dass man sagt, sorry, dass ich störe. Man geht dann davon aus, dass Männer sich weniger entschuldigen als Frauen. Das stimmt. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass Männer sich für Fehler weniger entschuldigen. Die finden nur, dass viele Sachen einfach keine Fehler sind.
Ich habe zum Beispiel auch noch nie mitbekommen, dass sich ein Mann für trockene Spitzen entschuldigt hat. Ich beneide das.
Ich habe aber auch noch nie mitbekommen, dass ein Mann um 3 Uhr nachts angerufen wurde von einem anderen Mann.
Nee. Ich auch nicht.
Aber das mag an mir liegen. Also da finde ich überhaupt nicht. Klar, ich finde, manche Stories sind ja auch einfach Umgangsformen. Ich habe übrigens Tara Witwer, auch dieses Buch habe ich gehört.
Ja.
Leute, mein Abo hat sich gelohnt. Auf jeden Fall habe ich da ein Verständnis entwickelt für große Frauen. Weil ich immer
Tara
dachte,
ist über 1,80 glaube ich.
Ja,
ne?
Weil ich immer dachte, ich bin eine kleine Frau und deshalb habe ich Probleme bei Konzerten.
Nee, ach so, ja, du hast andere Probleme bei Konzerten. Das ja, ja, ja.
Also Panoramen der schönsten Hinterköpfe habe ich bereits gesehen und die Band nie.
Ja.
Und bei ihr ist es halt so, aber ich kann immer sagen, wenn ich jetzt sage, mein Gott, jetzt will ich mal nach vorne, sollte mich der Teufel reiten, kann ich immer sagen, sorry, 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 ich muss mir vorbei. Aber Tara kann das halt nicht, weil sie riesengroß ist.
Ja.
Da ist jeder hart genervt. Da erwartet man von dieser Frau, dass sie ganz hinten steht. Das ist auch scheiße.
Im Kino, ich kenne das von meinem Freund.
Marge Simpson.
Wenn mein Freund im Kino sitzt, sieht es ungefähr aus wie Marge Simpson, weil er sehr groß ist. Und da hörst du auch ganz oft die Leute hinter einem, oh,
ja.
Der größte Mensch im Kino sitzt natürlich vor mir. Und ich auch so denke, ja, Entschuldigung,
das war ich.
Er existiert. Ja.
Das sage ich immer. Ja, ja, was soll man machen? Vielleicht nimmt er mich das nächste Mal einfach auf den Schoß und dann haben wir es.
Auf die Schultern im Kino.
No.
Was sind denn so die Dinge, für die sich Frauen eigentlich entschuldigen, auch wenn es eigentlich gar keine Fehler sind?
Für einfach alles, dass ich gerade weine, weil meine Hormone nicht im Griff sind, wie ja Männer immer so schön sagen, dass ich müde bin, dass ich zu wach bin, dass ich zu laut gelacht habe, dass ich den Witz nicht witzig fand. Für alles, für immer, für alles. Sorry, dass ich noch nicht gekocht habe. Ich musste leider 13 Stunden arbeiten, weil ich Überstunden gemacht habe. Sorry, dass ich müde von der Überstunde bin. Sorry, dass ich die Überstunden gemacht habe. Mir ist ein Patient halb weggestorben und. Also es wird immer so gedreht. Sorry, dass ich Kinder habe, sorry, dass ich keine Kinder habe, sorry, dass ich Mutter bin, sorry, dass ich keine Mutter werden will, sorry, du kannst leider nicht Mutter werden und.
So, ich habe nicht genickt, ich habe mir frische Luft zugefächert.
Mhm. Ich habe mal...
mit dem Nackenmuskel, ja.
Mir hat mal ein Frauenarzt gesagt, weil sie gerade sagt, sorry, dass ich Kinder habe, sorry, dass ich keine Kinder habe. Mir hat mein Frauenarzt gesagt, vor Jahren, dass ich eine super Gebärmutter habe und Eierstock.
Ja,
überhaupt,
bitte.
Pass auf, wäre alles Premium-Material für eine Schwangerschaft. Und dann habe ich gesagt, ach so, aber ich will gar keine Kinder. Steffi, da habe ich in so enttäuschte Augen geguckt, dass ich den Mann wirklich drücken wollte. Da habe ich mich auch entschuldigt. Aber ich habe mich im Leben auch, glaube ich, für kaum etwas so oft entschuldigt wie für meine Kinderlosigkeit und meine Kneipenlache. zurück zu uns sich fortwährend entschuldigenden Frauen. Ist daran das traditionelle Frauenbild schuld oder machen sich Frauen vielleicht auch untereinander einfach das Leben selber wahnsinnig schwer?
Wir sind alle im selben patriarchalen System aufgewachsen, wo wir einfach die Ablehnung des Weiblichen anerzogen bekommen. Und natürlich gibt es dann auch Frauen, die sich untereinander das Leben schwer machen, weil sie so sozialisiert worden sind. Auch ich habe dazugehört und auch ich habe lange Zeit mit mir selbst verbracht, um das wieder zu entlernen und zu merken, Frauen sind nicht mein Feind. Das assoziierte Weibliche wurde mir lange eingetrichtert als besonders anstrengend, besonders laut, besonders ablehnenswürdig. Und dementsprechend, ja, denke ich schon, würde aber trotzdem dem Patriarchat die Schuld daran geben und den Strukturen, in denen wir aufgewachsen sind und nicht den Frauen an sich.
Wo man sich ja zunehmend ständig entschuldigen muss, ist Social Media. Also ich nicht. Ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Follower oder bin so super öffentlich. Ich mache meine Fehler schön im privaten Bereich bei Freunden und Familie. Aber so gefühlte Wahrnehmung, egal was man postet, also so als berühmte Person, Influencerin, irgendeine Gruppe findet sich immer, die sich auf den Schlips. Steffi, du meldest dich zu Wort.
Ich finde das sogar noch ein bisschen komplexer. Ich habe manchmal das Gefühl, es gehört auch zum guten Ton, jemanden anzugreifen oder irgendwo den Fehler zu finden. Weil manche Sachen finde ich richtig super.
Ja.
Und am nächsten Tag ist das einmal durch die sozialen Netze gewandert, ja, das Thema, der Post oder was auch immer. Und dann hat sich die Menge aber dazu entschlossen, das scheiße zu finden. Und dann denke ich, ja Mensch, das hätte ich ja merken müssen.
Ja, stimmt. Warum hab ich nicht kommentiert?
Also das finde ich wahnsinnig schwierig. Also diesen Korridor möchte ich nicht durch.
Ich
als
auch
öffentliche
nicht.
Person.
Tara muss da durch, denn sie hat einen sogenannten Arsch voll Follower. Da hat man das Problem wahrscheinlich ständig.
Genau. Und dagegen habe ich mich auch so ein bisschen aufgelehnt. Letztens hat mir jemand untergeschrieben, ja, aber du merkst doch, dass Leute jetzt eine Entschuldigung von dir wollen. Gib das denen doch einfach. Und da habe ich gesagt, nee, es wollen hier drei eine Entschuldigung von, sag mal, 300.000. Das ist nicht der Maßstab. Und ich habe jetzt auch gelernt, dass ich Kritik auch ablehnen kann. Nur weil du das jetzt kritikwürdig findest, was ich gesagt oder getan habe, heißt das nicht, dass es das ist. Deine Meinung über mich ist keine allgemeingültige Realität. Du kannst mich gern so sehen als das, was du sehen willst. Das macht es aber nicht zur Realität. Ich werde mich jetzt nicht dafür entschuldigen, weil ich das und das gesagt habe und das meine. Und da achte ich gerade extrem drauf. Man kann ja alles irgendwie reframen. Man kann ja alles irgendwie so und so benennen und sagen und einfärben auch. Vieles ist ja eingefärbt durch persönliche Meinung. Und da wehre ich mich einfach mittlerweile gegen, indem ich ignoriere oder sage so, nö, sehe ich nicht so.
Und wenn ihr jetzt denkt, dieses Selbstbewusstsein, das hätte ich wohl auch gerne, dann
oder mein Arbeitgeber zum Beispiel.
Oder das. Dann seid beruhigt, das schüttelt Tara jetzt auch nicht aus dem Ärmel.
Ja, aber mir geht's nicht gut. Ne? Ich habe eine chronische Gastritis seit 2,5 Jahren, weil ich einfach weiß, dass ich natürlich auch von der Mehrheitsmeinung abhängig bin. Wenn jetzt ganz viele gleichzeitig sagen, du musst dich für was entschuldigen, von dem ich aber weiß, das stimmt nicht. Das ist auch schon passiert vor 2 Jahren. Da wurde von mir eine Entschuldigung erwartet für etwas, was ich nicht gemacht habe. Und da wurde dann auch ganz oft gefordert, so, ja, aber sag doch mal was dazu. Aber ich sage da nichts zu. Ich muss nicht etwas sagen, nur weil du das jetzt von mir hören willst. Bin ich standhaft geblieben, sage ich mal. Und seitdem habe ich auch diese chronische Gastritis.
Also die chronische Gastritis, die macht mir jetzt keine Hoffnung. Also weil ich bewundere sie für ihre Stärke und dass das so an ihr abprallt. Aber wenn man dafür eine chronische Gastritis kassiert, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja das, was wir gerne im Kleinen und Privaten auch so ein bisschen gern hätten. Woher nimmt Tara denn die Sicherheit, dass es richtig ist, was sie macht? Ne? Oder hat sie vielleicht Leute, bei denen sie sich nochmal rückversichert?
Ich würde sagen, mittlerweile ist schon sehr in mir drin, die Sicherheit. Ich weiß genau, wer ich bin und welche Werte ich vertrete. Trotzdem hole ich mir Feedback von anderen. Wenn mir etwas zum Beispiel vorgeworfen wird, bei dem ich sicher bin, dass ich es nicht so meine, ich dann aber nicht sicher bin, ob es so hätte verstanden werden können, weil ich bin auch nicht das Maß aller Dinge. Nur weil ich etwas so nicht meine, kann es trotzdem von mir so formuliert worden sein, dass alle oder sehr viele dachten, ich meine es anders. Und wenn das der Fall ist, dann denke ich, muss ich mich trotzdem entschuldigen, weil nicht nur wichtig ist, was ich meine, sondern auch, wie es ankommt.
Das ist ja nicht so, als würden wir das aus unserem Job nicht kennen. Also wir kriegen ja sehr viele nette Nachrichten von euch, aber die eine oder andere Kritik rutscht da wohl auch mal mit rein. Und ich bin dann auch manchmal unsicher, war das wirklich falsch oder war das scheiße, was ich gesagt habe oder was wir gesagt haben hier im Podcast, kam es irgendwie falsch an. bin ich schuld daran, dass das falsch ankam. Aber da kann ich mich, glaube ich, deutlich besser für entschuldigen, als wenn mir im Privatleben massive Versäumnisse im menschlichen Miteinander vorgeworfen werden.
Ja, wir sind ja auch zu zweit, ne? Also richtig. In dem Privaten, da kann man sich ja ewig vergaloppieren, argumentativ.
Aber dürfte ich dich dann nicht mit jedem Problem anrufen und mich bei dir rückversichern, ob ich im Recht bin oder im Unrecht?
Wobei man aber auch sagen muss, wenn wir Kritik bekommen, das ist relativ übersichtlich bisher gewesen, also kommt alle her damit. Und meistens funktioniert das dann ja auch ganz gut, wenn man einfach nochmal in den Dialog geht.
Ja.
Das kann Tara aber natürlich nie leisten, wie viele Leuten da, also da.
Dass sie da antworten. Ja. In ihrem Buch schreibt Tara auch, dass es mal so einen Versuch mit Kindern gab. Da hat man festgestellt, dass die besten Entschuldigungen die sind, indem man noch ein paar Bonbons dabei hatte. Das finde ich eigentlich ganz gut. Steffi, Stichwort Duftkerzen. Mit einer hübsch verpackten Duftkerze bist du dem Image-Tod in der Abteilung Betriebsschutz hier beim NDR noch ganz knapp von der Schippe gesprungen.
Das bilde ich mir zumindest ein, ja.
Nachdem du mehrfach, und ich darf das sagen, weil ich habe auch schon mehrfach den Hausausweis verloren. Also das funktioniert vielleicht nicht, wenn ihr irgendwie 4 Jahre eine geheime Affäre hattet oder jemanden um 20.000 Euro geprellt. Da reicht keine Duftkerze.
Obwohl. Also eine kleine Aufwandsentschädigung. Man war da ja auch sehr lange traurig. Wenn man da 4 Jahre traurig war und man sagt jetzt Aufwandsentschädigung 10 Euro pro Stunde, wäre das für mich auch schon wieder eine Sache, die mich viel vergessen lassen würde.
Also eine Duftkerze kann vieles regeln, aber nicht alles. Gibt es eigentlich so eine Art Schalter, den Tara umgelegt hat, um so mit dem Entschuldigen umzugehen, wie sie es jetzt macht? Also irgendein Trick, den sie uns vielleicht empfehlen kann?
Naja, ich habe mir im Kopf umgelegt, dass ich jetzt wirklich weiß, für was ich mich entschuldigen will und für was nicht. Aber auch da kommt wieder mein Gastritis ins Spiel. Denn ich denke, nur weil ich es jetzt im Kopf umgelegt habe, weiß es mein Bauch noch nicht oder mein zentrales Nervensystem. Ich muss da auch viel gegen mich selber ankämpfen. Möchte aber ja auch wachsen und möchte mich da so ein bisschen selber trainieren und wissen, hey, nee, du musst da jetzt für dich einstehen, auch wenn das ganz aufregend ist und da ich ganz so Angst vor habe, aber ich mache das jetzt, dann mache ich es nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann geht es mir dann in Fleisch und Blut über und dann denke ich mir so, jetzt bin ich die, die ich sein wollte.
Dauert wahrscheinlich auch eine ganze Weile, bis
du,
das
Steffi,
angekommen ist.
Was? Das ist bestimmt wie Joggen.
Richtig.
Die ersten Kilometer tun weh und dann kommt das Runner's High, von dem du mir mal gesagt hast, da wartest du bis heute drauf und du bist schon viele Kilometer gelaufen.
Und das stimmt.
Eine Sache haben wir noch gar nicht
angesprochen.
Sehr muskulöse
Beine.
Du hast sehr stramme Schenkel.
Ja.
Ja. Kopfkino für euch, ja. Freunde. Ist auch ein sexueller Podcast. Eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Gibt es denn eine sinnvolle Art, Entschuldigung anzunehmen? Weil auch damit haben manche, Klammer auf, auch ich vielleicht, manchmal Probleme.
Ich glaube, es ist eine ganz individuelle Entscheidung. Ich glaube, das entscheidet jeder für sich selber, weil Schmerz ist individuell. Du weißt nicht, was passiert ist. Du weißt nicht, was angetan worden ist. Du weißt nicht, welche Hebel damit dranhängen. Jeder hat andere Triggerpunkte. Ich denke, das Wichtigste bei einer Entschuldigung, wenn man sie annimmt, ist, dass dann auch gut ist. Ich bin kein Fan von diesem Vergeben, aber nicht vergessen. Entweder du vergibst, und dann ist das Thema vom Tisch, weil ich glaube, sonst kann man auch nicht heilen und weiterkommen in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Wenn du dazu nicht bereit bist, und das musst du nicht, dann würde ich es aber auch nicht annehmen. Ich war auch schon in Situationen, habe ich auch, glaube ich, geschrieben, wo ich weiß, ich könnte eine Entschuldigung nicht annehmen.
Eine Sache noch, die man in Taras Buch lernt, mit der nebenordnenden Konjunktion aber reißt man eine ausgesprochene Entschuldigung übrigens komplett mit dem Arsch wieder ein. Das ist auch Konsens der Forschung. Also wenn ihr sagt, das tut mir leid, aber, dann braucht ihr euch auch direkt gar nicht entschuldigen. Das fand ich ganz spannend, denn das Wort aber, das benutze ich wohl auch sehr gerne beim Entschuldigen.
Ich auch. Da fassen wir uns an die eigene Nase. So heißt ja auch das Buch, ne?
Genau. Sorry, aber eine Verzichtserklärung, eine ständige Entschuldigung. Entschuldigen ist übrigens auf, zumindest als wir das letzte Mal geguckt haben, Platz 3 der Spiegel-Bestseller-Charts, Sachbuch Paperback, inzwischen vielleicht noch weiter oben. Es haben auf jeden Fall offensichtlich schon andere Leute für sehr lesenswert erklärt. Könnt ihr also vielleicht auch mal reinlesen, wenn ihr noch weiterführende Literatur zum Thema braucht. Das Buch ist übrigens auch nicht ausschließlich so ein persönlicher Erfahrungsbericht zum Thema, sondern da sind auch viele Querverweise auf Forschung, Geschichte des Themas Entschuldigung drin. Also es ist Bildungslektüre in unterhaltsam. Danke, Tara, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Also hier ist ja jetzt schon viel gesagt worden zum Thema Entschuldigen und vielleicht gibt es jetzt auch keine genaue Handlungsanweisung war das bisher jetzt auch nicht so richtig, aber es ist einfach, es ist ein Gefühl, es ist ein Gemeinschaftsgefühl. Und wenn wir das alle teilen und uns mal ein bisschen austauschen, was man sich so zum Thema Entschuldigen denken kann, dann bringt uns das auf jeden Fall nach vorne. Und ich gönne uns jetzt einen Ausflug in eine Abteilung in Sachen Entschuldigung, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nichts bietet, dass ihr direkt im engeren Freundeskreis anwenden könnt. Aber ihr zieht bestimmt was raus. Ihr seid ja kluge Flexperten. Interpretiere.
Wow, Frillen. Das ist ein Wort, das.
Das kann man nur, wenn man um 2.20 Uhr aufgestanden ist. Es geht ja um das Thema politische Entschuldigung und vielleicht kann man ja auch im Hinblick auf eure Wahlentscheidung mal ein bisschen da sich in das Thema reinarbeiten. Und zwar hat Carina Strübbe ihre Doktorarbeit über dieses Thema geschrieben und sie hatte eine sehr nachvollziehbare Methode genutzt, wie ich finde, und zwar Google Alerts. Ich dachte, das wäre so eine Art wissenschaftliche Arbeit, der du dich auch
so
zuwenden könntest.
So arbeite ich wissenschaftlich auch mit Google Alerts. Wenn das als wissenschaftliche Arbeit gilt, dann bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Genau, das war immer so, wenn im Bundestag oder so jemand sorry gesagt hat, dann hat es bei Carina gebimmelt. Und das war ganz schön oft. Wie, Entschuldigung, ich hatte Bohnen zum Abendessen. Entschuldigung, mein Bus fährt gleich, ich muss jetzt los. Also insofern hat sehr viel gebimmelt, sie hatte viel auszuwerten. Es ist aber auch viel Verwertbares dabei rumgekommen. Und um unser ganzes Gelaber von gerade mal auf wissenschaftliche Füße zu stellen, hier nochmal ganz kurz, das ist eine Entschuldigung im wissenschaftlichen Kontext.
Das hat irgendwie einen Störfall gegeben und es wird als notwendig oder für als notwendig erachtet, dass man das wieder reparieren muss, dass man etwas dafür tun muss, dass man eine Beziehung weiter aufrechterhalten kann. Also eine Beziehung im Sinne eines sozialen Miteinanders im weitesten Sinne.
Ich glaube, auf diese Definition hatten wir uns gerade schon geeinigt, aber hier nochmal wissenschaftlich untermauert. Ich habe jetzt das Gefühl, dass diese Grenze, ab welchem Vergehen ich mich in den Staub werfen muss, dass das ja stark variiert. Wir hatten das gerade schon mit Männern und Frauen, aber da spielen auch noch andere Aspekte eine Rolle, wann sich wer meint, entschuldigen zu müssen.
Es ist Erziehung, das ist Sozialisierung, das ist irgendwie ja auch gelerntes Verhalten und auch sicherlich sehr kulturell sehr, 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 sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt mal irgendwie ein sehr konfrontatives Verhalten, vielleicht eher auch in etwas Südeuropäer würden das vielleicht noch etwas anders betrachten, als man das je weiter in den Norden geht oder noch einfacher Japan, wo es ist Deutschland, dann wäre ein ganz anderes Verhalten, ein ganz anderes Handlungsmuster dahinter und auch eine ganz andere Haltung, eine unterschiedliche Bereitschaft und auch eine unterschiedliche Erwartungshaltung, ja.
Also im Japanischen gibt es 23 Varianten, sich zu entschuldigen. Ich sage das jetzt einfach mal so, wie es da geschrieben steht, ne? Da steht ein japanisches Schriftzeichen, aber hier ist es sowas als Sumimasen.
Ja.
Das heißt sowas wie sorry, dass ich störe. Dann gibt es Shikai, das ist die Entschuldigung im beruflichen Kontext.
Ah, oh, wow.
Oder Mushiwake Arimasen.
Klingt für mich wirklich.
Das heißt sowas wie. Das
wie
ist
Muttersprache.
Ja.
Muss ich dir einmal ein Kompliment aussprechen?
Nun ja. Das heißt sowas wie, es ist unverzeihlich, aber ich entschuldige mich jetzt trotzdem.
Also das ist ganz, dann so eine richtig ernste Entschuldigung. Richtig. Welche Form wählt man, wenn man trockene Spitzen hat? Das ist für mich, falls ich in Japan mal zum Friseur gehe, bräuchte ich die.
Ich habe nur bei diesem beruflichen Kontext habe ich gedacht, das könnte immer neben den Speisen in der Kantine stehen, wenn es wieder Parmesanleibwoche angesagt ist. Dass man sich für jedes einzelne Gericht entschuldigt.
Außer neben dem Dalbat.
Das magst du ja sogar. Ich mag die Kantine ja auch so gerne. Ich esse da ja auch nie was, aber ich höre das immer, dass die Leute sich beklagen. Ich denke, wir fahren mit unserem Kulturkreis ein bisschen besser, ist ein bisschen übersichtlicher, deshalb zurück zu uns. Jetzt ist es natürlich ein Unterschied, ob man sich entschuldigt, dass man vergessen hat, bei jemandem die Blumen zu gießen oder ob man 243 Millionen Euro für eine PKW-Maut ausgegeben hat, die niemals kommt.
Keine Schuldzuweisung.
Nein, auf gar keinen Fall. Was ist denn grundsätzlich der Unterschied zwischen einer politischen und einer privaten Entschuldigung, Frau Strübbe?
Zum Beispiel ist sie eigentlich immer, wenn sie im politischen Kontext geäußert wird, öffentlich. Dann gibt es eigentlich nicht mehr diesen einen Adressaten, den man in einer persönlichen Entschuldigung hat. Der zweite Aspekt ist, der ist dann auch so ein bisschen, in welche Richtung richtet sich die Entschuldigung. Es ist also trotzdem noch, das kann ja auch im politischen Kontext sein, eine Entschuldigung für mein Fehlverhalten, Entschuldigung für das individuelle Fehlverhalten eines politischen Akteurs oder ist es möglicherweise sogar eine Entschuldigung, für die derjenige, der sie äußert, eigentlich gar nicht ursächlich verantwortlich ist. Ein Staatsoberhaupt entschuldigt sich für historisches Fehlverhalten eines Staates. Wenn wir jetzt immer wieder auf die Persönlichen gucken, mein Lieblingsbeispiel, wenn wir jetzt an die Doktorarbeit gehen oder meine Doktorarbeit gehen, ist Gutenberg, der mit seinen Plagiatsvorwürfen konfrontiert wurde. Spoiler, er hat sich eigentlich gar nicht entschuldigt, aber wenn man dann eine Entschuldigung äußern würde in dem Kontext, hat das natürlich eine sehr starke strategische Komponente, die darauf ausgerichtet ist, ein Amt, eine Funktion, eine öffentliche Rolle zu erhalten.
Den Schaden zu begrenzen. Also ich erinnere Karl Theodors Geschichte noch. Mhm. Ich hatte nicht mehr so auf dem Zettel, dass er sich dafür offensichtlich nie so richtig...
Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber nochmal als Beispiel, um das zusammenzufassen, wenn sich Frau Merkel für den Osterlockdown entschuldigt, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, als wenn sich Bill Clinton für Sklaverei entschuldigt, an der er ja faktisch jetzt erstmal nicht beteiligt war. Mhm. Bei der Entschuldigung, dass er mit seiner Praktikantin gefummelt hat, hat er sich ja ein bisschen schwerer getan. Jetzt ist ja die Frage, wie funktioniert eigentlich eine richtig gute Entschuldigung? Und da gibt es mehrere Komponenten.
Also es wäre irgendwie schon gut, wenn so ein sprachlicher Marker vorkommt, also Entschuldigung, es tut mir leid, etc. pp., da gibt es viele Möglichkeiten. Reue muss transportiert werden. Eigentlich eine Benennung des Fehlverhaltens, wofür, also damit der Bezugsrahmen logischerweise klar ist. Und dann im Prinzip, das kann auch implizit erfolgen, eine Versprechung der Nichtwiederholung. Und je nachdem, um was es geht, kann es auch sein, dass man sowas wie Wiedergutmachung und Schadensersatz anbietet. Wenn man das klassische Beispiel nimmt für eine staatliche Entschuldigung, die sogar ohne Worte auskommt, das ist, wenn man die ganze Literatur durchguckt, bis heute eigentlich das klassische Beispiel ist das Willy Brandts Kniefall.
Würde ich jetzt nicht machen, ist schon benutzt, ist sowieso nicht in jeder Lebenslage praktikabel, hat aber auch einen anderen Kontext. Es gibt auch Entschuldigungen, die sind von der Struktur her super perfekt, die kommen auch von Herzen, ändern aber nichts an der Beschissenheit der Gesamtlage. Und da gibt es auch ein sogenanntes Paradebeispiel, wie das sehr gute von Willy Brandt. Gibt es auch ein Gegenbeispiel, und zwar das, vielleicht erinnert ihr euch daran, von der damaligen Familienministerin Anne Spiegel. Ich hole euch nochmal einen Film, tote Augen.
Nur in meinen, aber meine toten Augen sind stellvertretend.
Das sind die toten Augen von Eimsbüttel, bald sind es die toten Augen von Altona.
Schöner Buchtitel, das muss ich mir aufschreiben.
Das war im Sommer 21, da war Anne Spiegel noch Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Da gab es die große Flutkatastrophe.
Ah.
Und 10 Tage später ist sie in Urlaub gefahren.
Ja.
Man muss, um das zu kontextualisieren...
Dass du so ein Wort noch kannst, nach, nunmehr 20 Stunden Arbeitstag.
Das Schöne ist, ich will das nochmal kurz einfügen, dass wenn ich gleich nach Hause komme und mich hinlegen will,
ja,
die Verkehrsberuhigung vor meinem Zimmerfenster heute gefeiert wird mit einer Hüpfburg und einem Bierstand. Wo waren wir stehen geblieben? Die war damals noch Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und ist dann 10 Tage nach der Flutkatastrophe in Urlaub gefahren. Man muss aber dazu sagen, die Anne Spiegel war damals richtig am Ende. Der Mann hatte nämlich gerade kurz vorher einen Schlaganfall gehabt und die hat 4 Kinder.
Mhm.
So, das heißt, die hat gesagt, boah, ich musste weg. Das war so ein heavy pressure und die hat diesen Fehler auch so benannt als Fehler. Es tut mir wahnsinnig leid, das war ein Riesenfehler, dass ich damals dann weggefahren bin. Aber gebracht hat ihr das alles nicht. Sie hat ihren Ministerposten verloren nachher. Beziehungsweise sie ist dann wegen des großen Drucks aus der Opposition ist sie dann zurückgetreten. Also die Entschuldigung war perfekt, aber das Vergehen war einfach so krass, da hat es nichts mehr gebracht. Politik ist einfach ein Knochenjob, da kriegt man wenig Applaus. Ich glaube, das muss man halt stark wollen, das muss man auch mit einkalkulieren. Aber ich als Mensch, du vielleicht auch, der immer viele Bälle in der Luft hat, der hat natürlich auch Verständnis für diese Person.
Für Frau Spiegel.
Ja.
Ja, komplett.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Entschuldigungen, die gar keine sind, aber man merkt es gar nicht, weil man so in Grund und Boden gequatscht wird, gelabert, dass man irgendwann das Gefühl hat, der hat sich ja super entschuldigt, der arme Mann, die arme Frau. In unserer letzten Folge hätten wir das Manifestation genannt. Einfach so lange labern, bis die Leute glauben, man hätte sich entschuldigt. So erklärt es Frau Strübbe.
Ich wäre bei dem Beispiel Gutenberg, weil ich das eben schon hatte. Da gab es irgendwie eine Aktuelle Stunde im Bundestag und dann wurden haufenweise Fragen gestellt und Gutenberg hat mehrfach erwähnt, er habe sich entschuldigt. Das ließ sich dann auch eingrenzen auf eine Pressekonferenz. Dann habe ich mir diese Pressekonferenz oder angehört. Es findet keine Entschuldigung statt. Das Einzige, was stattfindet, ist der Verweis von Gutenberg darauf, dass er denjenigen, bei denen er abgeschrieben hat, einen Brief geschrieben hat, in dem er sie um Entschuldigung gebeten hat. Und das ist die einzige Entschuldigung, die in diesem ganzen Gesamtkontext überhaupt formuliert wird. Zweite Ausweichmöglichkeit, dass man irgendwie so einen Marker dahin rotzt, von wegen tut mir leid. Und dann kommt im Prinzip eine Erklärung der Umstände, die zu diesem Fehler geführt haben. Und immer dann, wenn eine Rechtfertigung nachgeschoben wird, ist es im Prinzip keine Entschuldigung mehr, weil das ja den Reueaspekt und das schuldhafte Fehlverhalten wieder komplett zurücknimmt.
Das ist das mit dem Aber, was Tara auch sagt.
Und jetzt wollte ich dir noch was sagen.
Mir?
Mhm. Mhm. Weil Carina Strüber hat natürlich auch ein Fazit dieser Untersuchung. Und das wird dich überraschen. Du hattest das nämlich schon am Anfang erwähnt. Vielleicht wärst du doch eine gute Universitätsabsolventin geworden.
Oh, schade, ich dachte, du sagst gute Politikerin.
Kann ja noch kommen. Oh. Du hattest bereits den Clou.
Kurz Zusammenfassung, je schwerer die persönliche Schuld ist, umso weniger wird sich entschuldigt.
So, fertig. Carina Strübbe, ich fand das sehr interessant. Ich glaube, das lohnt sich, da sich mal richtig reinzuarbeiten. Ich habe hier die ganzen Politikernamen rausgelassen.
Aber in ihrer Doktorarbeit,
da kann man sie alle nachlesen. Da ist viel los, ja.
Und das ist das Fazit.
Laut Studien, die Tara Feebuch untersucht hat, verbessert sich nach einer Entschuldigung eine Streitsituation zwar nicht automatisch, aber eine ausbleibende Entschuldigung kann den Streit definitiv verschlimmern. Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in Sachen Entschuldigen. Und zwar wird entschuldbares Verhalten anders wahrgenommen. Also dieses sich ständig für Dinge entschuldigen, die eigentlich keine Entschuldigung brauchen. Das ist laut Taras Recherchen eher typisch weiblich. Ist jetzt aber nicht per se unsere eigene Schuld, unsere bezogen auf alle Frauen, sondern eher ein Ergebnis der Strukturen, in denen wir eben alle so aufgewachsen sind. Entschuldigungsverhalten hat sehr viel mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun. Das ist jetzt keine überraschende Erkenntnis, aber Fakt ist, wer ein stärkeres Selbstbewusstsein hat, hat weniger das Bedürfnis, sich für jeden Scheiß zu entschuldigen. Wie man daran arbeitet, dafür braucht es wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge. Es gibt übrigens Entschuldigungen, die mit einem kleinen Geschenk etwas angenehmer daherkommen, aber Stefanie, des Rätsels Lösung kann es auch nicht sein, jedes Mal eine Duftkerze im Gepäck zu haben, just in case.
Aber auf der anderen Seite untermalt das ja nochmal, dass man sich wirklich Gedanken gemacht hat.
Das stimmt.
Es ist mir egal, was man mir mitbringt.
Und das Wort aber hebt eigentlich jede Entschuldigung wieder auf, also entweder ohne aber entschuldigen oder gar nicht.
Dann etwas aus der wissenschaftlichen Arbeit von Carina Strübbe. Die perfekte Entschuldigung geht so, sprachlicher Marker. Das heißt, erstmal sowas sagen wie, es tut mir leid, das, bla bla bla. Dann Reue zeigen. Die Benennung des Vergehens ist wichtig und dann versprechen, dass das nicht nochmal passiert und, wie gesagt, gegebenenfalls einen Schadensersatz anbieten. Es müssen ja nicht immer Duftkerzen sein. Best Practice in Sachen Entschuldigung ist Willy Brandts Kniefall vor dem Ehrenmal des Warschauer Ghettos. Aber da würde ich mir nochmal was anderes für den Privatgebrauch überlegen. Diese Entschuldigung ist belegt. Wir sind ziemlich manipulierbar. Jeder routinierte Politiker oder jede Politikerin schafft es eigentlich ganz gut, eine Entschuldigung vorzutäuschen, wenn sie es denn will. Andersrum wird eine ehrliche Entschuldigung auch nicht immer belohnt. Also choose your fighter. Und je größer das Vergehen, desto weniger wird sich entschuldigt. Und insgesamt, wer ein bisschen mehr entschuldigen und verzeihen im politischen Kontext gar nicht mal so übel meint, Frau Strübbe, dann reicht vielleicht auch mal so ein kurzes Sorry, wenn einem Entscheidungsträger mal was Menschliches passiert ist. Da kann man auch mal drüber hinwegsehen. Und dann kann man seinen Vorrat an Empörung dann rausballern, wenn eine politische Person wirklich Scheiße gebaut hat oder seine Meinung an der Wahlurne bezeugen.
Es braucht nur drei Worte, um mich von der Tanzfläche zu kriegen. Und die lauten Hossa, Hossa, Hossa. Für mich ist Schlager wirklich ein fortwährendes Mysterium. Erwachsene Menschen klatschen im Takt zu Texten, die wirklich nur in der Hölle geschrieben sein können, Steffi.
Darf ich einen Song der Flippers zitieren?
Ungern.
Mein fester Wille, ich liebe Mädchen nur mit Brille.
Ja, darf ich einen Song von Vater Abraham zitieren, Steffi? Wenn die Slip-Einlage nur gut sitzt, musst du nie mehr ängstlich sein.
Ja, das kenne ich auch. Oh, aber Vater Abraham, problematisch.
Ist es, ja?
Er ist ein problematischer Künstler.
Okay.
Also da bin ich schon mal ins Rabbit Hole reingefallen. Da bin ich 3 Tage nicht mehr rausgekommen. Ich war nur entsetzt, erschüttert und habe jeden Schlumpf einzeln der Wohnung verwiesen.
Okay.
Gibt dir aber recht. Also für mich sind Schlager auch die songgewordene Wachstischdecke auf dem Campingplatzgartentisch. Ja. Aber andererseits bin ich natürlich auch beeindruckt, ne? Weil im Schlager,
ja,
da wird der Rock'n'Roll gelebt, so wie wir ihn uns damals ausgemalt haben, in den buntesten Farben, also in dem Musikgenre. Da gibt's noch Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Während Pete Doherty von den Baby Shambles inzwischen auf Alkohol und Käse verzichtet.
Stimmt.
Und aussieht wie jemand, der im Hochseilgarten Gurte anlegt. Also muss man mal ganz klar sagen, die haben sich einfach besser gehalten auf ihrem Level.
Ja, er hat seine Coolness aber gegen seine Gesundheit eingetauscht. Die Schlagerleute, die zünden die Kerze der guten Laune noch beidseitig an. Und Schlager ist auch einfach immer noch ultra erfolgreich in Deutschland. Die verdienen noch richtig Asche mit pathetischen Texten und Songs, zu denen man auf 1 und 3 so gegen den Takt mitklatschen will. Und deshalb gibt es völlig zu Recht einen Podcast, den wir euch empfehlen wollen, der sich dem Thema Schlager widmet.
Und ich hoffe auch ein bisschen, wenn ihr den gehört habt, dass wir dann alle mal gemeinsam zum ZDF-Fernsehgarten in die erste Reihe fahren, weil die haben gerade Probleme mit dem Publikum. Aber dazu später mehr. Der Podcast, den wir euch empfehlen wollen, heißt Marmorstein und Ines spricht. Ines ist der Host, die ist keine Schlagersängerin, sondern macht eher so Elektropop und taucht todesmutig tief ein in die Schlagerwelt und spricht mit Schlagerlegenden und Newcomerinnen darüber, warum Schlager immer noch Deutschlands liebste Tanzmusik ist und ob der Lifestyle von Howard Carpendale, Roberto Blanco und Jürgen Drews wirklich so dekadent ist, wie alle denken.
Ich mag den Podcast, weil über die Musik gesprochen wird, ohne dass man sie hören muss.
Ja, das
also, weil inhaltlich finde ich das total spannend, aber ich will das musikalisch einfach nicht hören müssen. Das spricht mich von der Darreichungsform her, spricht es mich an.
Habe ich dir schon mal erzählt von Dieter Thomas Heck und dem Dornkart-Kühlschrank von Hans Albers?
Nein.
Also, ich habe doch diesen Freund Carlo.
Ja, von Tiedemann.
Der war früher mal mit Dieter Thomas Heck auch immer so auf so einer Schlagertour.
Das kann ich mir bildlich vorstellen.
Und die haben dann immer so Schlagerstars angesagt. Und Dieter Thomas Heck soll der Legende nach, ich gebe hier nur wieder, was Carlo erzählt hat, mit seinem eigenen Kühlschrank gereist sein. Mm-mm. Das war der Originalkühlschrank von Hans Albers. Mm-mm. Da war nur Dornkart drin. Oder ein anderer leckerer Schnaps. Ich habe Dornkart noch nie getrunken. Ich weiß gar nicht.
Leckerer Schnaps vor allem.
Ich weiß gar nicht, mit was ich das jetzt vergleichen kann. Und da wurde auch vor der Show, war da schon was weg. Da war schon leichter, der Kühlschrank. Nur mal so. Also ich sag wirklich,
du
das Schlagerbusiness.
Die schönsten Geschichten. Ja.
Einmal zum Schluss. Marmorstein und Ines spricht vom SR. Kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Erste Anlaufstelle, eure Schlager-Audiothek Nummer 1 in Deutschland, der ARD-Audiothek. So.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Ihr wisst, vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber dann erfahrt ihr es jetzt. Ich lebe sehr streng nach dem Motto, kein Knie frei seit 2003. Das heißt, ich und mein gestörtes Körpergefühl, wir haben im letzten Jahr 20-Jähriges gefeiert.
Ja, Mann, da kannst du doch mal was sagen.
Hättest du eine Kuchentransportbox gehabt, hättest du mir anlässlich des Jubiläums einen Kuchen gebacken.
Habe ich noch nie deine Knie gesehen. Doch, im Schwimmbad.
Im Schwimmbad, ja. Aber sonst...
Wahnsinn, oder?
Hasse meine Knie. Also mein Körper und ich kommen eigentlich klar so, aber es also noch schöner wäre natürlich ein völlig unbelastetes Verhältnis.
Ich würde mich auch gern lieben, wie ich mich als Zweijährige geliebt habe. So Zweijährige oder also so kleine Kinder, die finden einfach alles an sich wahnsinnig spannend, interessant, stecken sich den Zeh im Mund und alles, was sie kriegen können. Die lieben sich und ihren Körper.
Die lieben auch ihr Spiegelbild, ne?
Ja.
Ja, finde ich auch.
Ich finde das alles schön. Das gelingt einem ja in der Adoleszenz eher selten. Also im Internet, da finde ich das natürlich super, wenn Leute so ihre Besenreißer zeigen, ihre T-Zone, jeden Schweißrand. Aber wenn man mal ganz ehrlich mit sich selber ist, persönlich tut man sich da natürlich schwer und eher versucht man besonders clean rüberzukommen oder süß und schlank und faltenfrei. Ich möchte übrigens kein Feedback, weil wenn du mir jetzt sagst, naja, an der einen oder anderen Stelle ist dir nicht so gut gelungen, würde ich das schwer verkraften heute. Weiß ich nicht, wie viele Stunden habe ich Wachsein auf der Uhr? Eine Menge. Ne? Wir hatten auch so eine schöne Zeit, jetzt mach's nicht kaputt.
Mach ich nicht.
Weißt du noch, als ich gestern diese Funktionsjacke hier getragen habe, weil es nämlich gottlos geregnet hat und ich mich so geschämt habe. Ich finde, das kann ich langsam mal ablegen.
Ich möchte dazu anmerken, dein eigener Partner hatte ich nicht erkannt. Ja. Also es gibt ja so ein paar Accounts im Netz, die sich was trauen. Also wo Leute so stolz ihr Achselhaar präsentieren, als bräuchte man da einen grünen Daumen für. Die haben dann kein Problem mit so Nasolabialfalten und Bindegewebsschwäche. Und so möchte ich auch gerne sein. Oder zumindest so ein bisschen nachsichtiger mit mir und mit meinem Körper. Und vielleicht geht euch das auch so. Und das gehen wir an. Wir gehen ran an diese riesen Problemzone namens Körper. Und zwar im nächsten Flexikon zusammen mit Leon Winscheid und Kim Hoss.
Das sind so super Flexperten, da freue ich mich ganz doll.
Absolute Premium-Experten.
Absolute Premium.
Ich bin so müde, ich muss gleich heulen. Einfach vor Überforderung. Du auch? Soll ich dich mal doll drücken?
Ich bin hier durch so unterschiedliche Phasen der Müdigkeit. Jetzt habe ich gerade so
Bist du drüber?
Ich habe so Schweißausbrüche gerade. Das ist mir neu. Komm, lass ins Bett gehen.
Schlaft schön, träumt süß.
Wir haben euch lieb.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
Hallo, ich bin Elena Kuch. Ich arbeite als Investigativreporterin beim NDR. Seit einem Jahr recherchieren wir zusammen mit der Süddeutschen Zeitung zu Till Lindemann. In unserem Podcast erzählen wir, was Fans vor, während und nach Rammstein-Konzerten erlebt haben. Mit neuen Details. Es geht um Macht und Missbrauch. Und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das. Rammstein, Row Zero. In der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.